Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Die 7-Tage-Inzidenz in Berlin liegt bei über 370. Das ist nicht ganz so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Trotzdem leuchtet die entsprechende Corona-Ampel auch hier tiefrot. Denn auch amtierender Senat will deshalb die Regeln weiter verschärfen. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleidje kündigte unter anderem neue Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte an. Beschlossen werden soll das allerdings erst im Lauf der Woche, weiß unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.
Bei der Corona-Lage sieht Gesundheitssenatorin Dilek Kaleidje keine Entwarnung. Die Omikron-Variante mache ihr Sorgen.
Wir haben noch keinen Fall in Berlin, aber wir wissen alle, ja, wir haben ja die Erfahrung mit der Delta-Variante gemacht. Es kann sehr, sehr schnell gehen, dass ein Virus, was neu ist und ja, vielleicht ansteckender ist und wir wissen halt zu wenig über diese neue Variante, dann wieder zu einer neuen Dynamik führen kann.
Perspektivisch ist daher vorgesehen, die Kontakte zu beschränken auf einen Haushalt plus zwei ungeimpfte Personen aus einem weiteren Haushalt. Bei den Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt werden Geimpfte und Genesene sowie unter 14-Jährige. Änderungen sind auch für Großveranstaltungen geplant. Höchstens 1.000 Menschen sollen dort im Freien gleichzeitig anwesend sein dürfen, drinnen bis zu 200. Dilek Kaleidje.
Wenn entsprechende Hygienekonzepte im Bereich Sport, Kultur und Wirtschaft eingehalten werden, kann es dann auch Ausnahmen geben. Aber auch die sind limitiert worden mit einem Innenraum von 2.500 Personen und im Freien 5.000. Das heißt, mit diesem Beschluss würde es volle Stadien und dergleichen nicht mehr geben.
Weihnachtsmärkte sollen nur noch unter 2G-Bedingungen öffnen dürfen.
Wir wollen verhindern, dass es da zu sehr engen Situationen kommt, rund um Weihnachtsmärkte, Hotspots, dass Menschen ganz eng beieinander sind, ohne Kontrolle.
Die Betreiber müssten nach den Plänen die Weihnachtsmärkte umzäunen und 2G kontrollieren. Handlungsbedarf gäbe es auch in den Clubs.
Wir würden am liebsten heute die Clubs schließen und auch ähnliche Einrichtungen. Das ist in dieser epidemiologischen Lage dringend notwendig. Aber wir haben festgestellt, dass das tatsächlich rechtlich momentan nicht möglich ist als Land Berlin.
Impfen bleibt aus Sicht von Kaleidje die zentrale Maßnahme. Beachtlich nennt sie die Zahl von 37,2% Auffrischungsimpfungen bei über 60-Jährigen in Berlin. Wichtig sei genügend Impfstoff, um mehr Tempo reinzubekommen. Die Gesundheitssenatorin befürchtet aber, dass das allein nicht reichen wird. Wegen der geplanten weiteren Corona-Maßnahmen braucht es ihr zufolge allerdings noch einen Rechtsrahmen durch das Berliner Abgeordnetenhaus. Mit den Fraktionen des Landesparlaments sei sie deshalb im Gespräch und mit den Spitzen der Koalitionsfraktionen habe sie sich verständigt, einen Parlamentsbeschluss auf den Weg zu bringen. Offen bleibt zunächst der Termin, ab wann die vorgesehenen Verschärfungen gelten sollen.
Die jüngsten Corona-Pläne des Senats vorgestellt von Kirsten Buchmann aus unserer Redaktion für Landespolitik. Und mehr Impfen ist auch in Brandenburg das Motto. In Cottbus gibt es dazu gleich zwei neue Angebote. Impfen ohne Termin in der Stadthalle und ein Drive-In im Stadtteil Sachsendorf. Der Auftakt war allerdings eher holprig, wie unser Reporter Sascha Erler festgestellt hat.
Schon eine halbe Stunde nach der Eröffnung eskaliert die Situation und der Leiter der Impfstraße in der Cottbuser Stadthalle, Ralf Matzki, muss Polizei und Ordnungsamt zu Hilfe rufen.
Es gibt keinen Grund, die ehrenamtlichen Kräfte hier anzugehen. Frust und Wut ist an der Stelle hier völlig fehl am Platze.
Der Grund für Frust und Wut: hier wird nur geboostert, wenn die Impfung mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Wer früher kommt, muss wieder gehen.
Es hängt wahrscheinlich auch an der Information, aber man kann sich trotzdem trotz Gereiztheit beherrschen und muss nicht hier rumschreien. Das finde ich nicht in Ordnung.
Rosa Thiel gehört zum ersten Schwung, der in das Foyer der Stadthalle durfte. Nach 2 Stunden Schlange stehen draußen bei Nieselregen und Kälte.
Jetzt können wir wenigstens sitzen und haben ein Dach über dem Kopf.
Draußen stehen sie um die halbe Halle herum.
Nicht, dass wir vorkommen, völlig durchgefroren und dann sagen sie, der Impfstoff ist alle.
Das könnte bei Siegfried Krautz tatsächlich passieren, denn er steht ganz hinten in der Schlange.
Ja, schön. Und dann ständig sagt man in der Pause, impfen, impfen, impfen. Und man kommt nirgendwo ran.
Denn vormittags hat er es hier schon versucht, am Impf-Drive-In der Johanniter im Süden der Stadt. Aber auch hier geht es nur schleppend voran. Christiane Fuhl hat nach 6 Stunden ihre Spritze bekommen. Eine Erleichterung in mehrfacher Sicht.
Dass man natürlich in 6 Stunden dann zweimal hinterm Busch gehen muss, das fand ich nicht so lustig.
Der Grund: viele haben das Konzept Drive-In offenbar nicht verstanden, sind zu Fuß gekommen und haben den Betrieb aufgehalten. Das soll aber hier alles strenger organisiert werden, sagen die Johanniter, und auch ein paar mobile Toiletten aufgestellt werden.
Immerhin, Sascha Erler war das aus Cottbus. Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg zeigt sich von den weiter steigenden Corona-Zahlen erstaunlich unbeeindruckt. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im November sogar weiter zurückgegangen. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote in der Region bei 7,4%. Ganz ohne Probleme ist die Lage aber trotzdem nicht. RBB-Reporter Thomas Weber hat sich die Zahlen genauer angesehen.
Im Corona-Jargon gilt Brandenburg als vollständig genesen. Hier hat der Arbeitsmarkt bereits vor Corona-Niveau erreicht. Berlin muss noch darum kämpfen. Der Hauptstadt macht das Anwachsen der Langzeitarbeitslosigkeit zu schaffen. Fast 74.000 Menschen sind länger als ein Jahr arbeitslos. Das sind 16.000 mehr als vor einem Jahr, sagt Manja Kratz, Sprecherin der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit.
Rund 29% über dem Vorjahreswert. Das bedeutet, dass hier die Zahl der Menschen, die eben länger als ein Jahr arbeitslos sind, im Vorjahresvergleich doch erheblich mehr gewachsen ist als die Arbeitslosigkeit insgesamt.
Das zeigt, dass manche Branchen weiter deutlich von der Erholung entfernt sind als andere. Denn gleichzeitig ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in beiden Ländern ungebrochen. Gesucht wird vor allem in diesen Branchen, sagt Manja Kratz.
Vor allem im Einzelhandel und der Zeitarbeit und den freiberuflichen Dienstleistungen. Ein hoher Bedarf ist aber auch im Bereich Handwerk, Industrie, im Gastgewerbe zu finden.
Und in Berlin sucht auch die öffentliche Verwaltung händeringend. Hier haben sich zum Monatsende rund 180.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 5.700 weniger als im Oktober und 22.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist berlinweit auf 8,9% gesunken. In Brandenburg liegt sie inzwischen bei 5,2%. In Regionen wie Dahme-Spreewald sogar unter 4%. Insgesamt meldeten sich 70.000 Menschen arbeitslos, 9.900 weniger als vor einem Jahr. Am Freitag ist Tag der Menschen mit Handicap und deshalb appelliert die Regionaldirektion an alle Personaler und Chefs, die Arbeitskräfte suchen, gibt mehr Menschen mit Behinderung eine Chance.
Kommen Sie auf uns als Arbeitsagenturen zu. Wir beraten und informieren sehr gerne über Möglichkeiten von Eingliederungszuschüssen, über Arbeitsplatzausstattung, technische Hilfen etc., um Sie zu unterstützen.
Und Inklusion auch am Arbeitsplatz eine Chance hat.
Thomas Weber über die jüngsten Arbeitsmarktzahlen in der Region. Im ganz großen Stil soll eine kriminelle Bande Kokain von Südamerika nach Deutschland geschmuggelt haben. Wir reden von mehreren Tonnen. Das Bundeskriminalamt hat nun 14 Personen festgenommen, allein 10 in Berlin. Sie sollen mit Scheinfirmen bei den illegalen Geschäften geholfen haben. RBB-Reporterin Helena Dähler war für uns am Kriminalgericht in Berlin-Moabit.
Dass das BKA der international agierenden Bande auf die Schliche gekommen ist, ist ohne Zweifel ein großer Coup.
Also es wäre natürlich ein noch viel größerer, wenn wir jetzt Ihnen stolz stapelweise Kokain präsentieren könnten,
sagt Oberstaatsanwalt Günther Sohnrey, der im Kriminalgericht Moabit vor versammelter Presse auch etwas stolz Auskunft gibt über die erfolgreichen Ermittlungen. 28 Tatverdächtige aus mehreren Ländern, darunter auch 2 Kokain-Großhändler aus Südamerika und eben 10 Berliner, stehen im Verdacht, den Schmuggel im großen Stil betrieben zu haben. Die mutmaßlichen Täter aus Berlin hätten dafür ein großes Netz von Scheinfirmen angelegt und sich als Metallimportfirma getarnt. Ein ausgeklügeltes System, sagt Oberstaatsanwalt Günther Sohnrey.
Es wurde über die Scheinfirma ein Import veranlasst von Metallplatten nach Deutschland. Und diese schweren Metallplatten wurden transportiert auf Paletten. Und in diesen Paletten waren die Hohlräume, die ausgefüllt wurden mit Kokain und ummantelt mit Blei, das auch nicht durch einen Röntgen, was häufig ja routinemäßig passiert, aufgefallen wäre.
Ins Visier geraten sind die Verdächtigen das erste Mal vor 3 Jahren, sagt Martin Steltner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft.
Im Jahre 2018 ist bei einem Seekontainer in Brasilien, in Santos, festgestellt worden, dass eben da in diesen Stahlträgern 96 Kilogramm Kokain versteckt waren. Eine Menge von Betäubungsmitteln im Straßenverkaufswert von 140 Millionen Euro. Und hat festgestellt, dass die beschuldigte Bande und die weiteren Tatverdächtigen verdächtig sind, in den Jahren 2011 bis 2080 über diesen Transportweg mehrere Großlieferungen nach diesem Tatmuster abgewickelt zu haben.
Danach habe es über 120 verdeckte Ermittlungsmaßnahmen gegeben. Und mittlerweile seien es 9 Fälle, in denen das BKA glaubt, den mutmaßlichen Tätern den Schmuggel von jeweils mehreren 100 Kilo Rauschgift nachweisen zu können. 250 Beamte hatten dann zugeschlagen und an über 40 Orten in mehreren Ländern Durchsuchungen durchgeführt.
Ein Schlag gegen den Drogenschmuggel, der Beitrag war von RBB-Reporterin Helena Dähler. Die Zugstrecke Berlin-Stettin ist eine wichtige Verbindung, aber lange nicht so wichtig, wie sie sein könnte. Das liegt unter anderem daran, dass teilweise nur ein Gleis vorhanden ist, aber das soll sich ändern. Geredet wurde schon lange darüber, nun hat der Bau des zweiten Gleises in Angermünde begonnen. Beim Auftakt dabei Politiker von Bund, Land und Kommune und natürlich Vertreter der Bahn. Für uns war RBB-Reporter Julian von Bülow da.
1843 fertiggestellt und heute, knapp 180 Jahre später, wird sie modernisiert. Die Bahnstrecke von Berlin nach Stettin. Ministerpräsident Woidke sowie die Berliner Verkehrssenatorin Günther eröffneten mit der Deutschen Bahn die Baustelle in Angermünde. Welche Bedeutung die Strecke hat, erklärte Enak Ferlemann, Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium.
Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in Stettin und umzu wollen gerne vom Flughafen in Berlin fliegen. Und auf der anderen Seite wollen viele Warentransporte aus dem Berliner Großraum, aus dem Brandenburger Gebiet, dann letztlich auch nach Stettin, um den Hafenstandort zu erreichen.
Bis die Umbauarbeiten in der Uckermark abgeschlossen sind, dauert es aber noch. 2025 soll der Ausbau fertig sein. Dann kann man von Berlin nach Stettin fahren, innerhalb von 90 Minuten und ohne umsteigen zu müssen. Möglich wird das, weil die Gleise für Tempo 160 fit gemacht werden. Damit geht's dann rund 20 Minuten schneller als heute. Und durch den Neubau der Oberleitung auf der Strecke wird das Reisen nicht nur schneller, sondern auch klimafreundlicher. Bisher durften die Dieselloks nicht durch den Bahntunnel am Berliner Hauptbahnhof. In rund 4 Jahren könnten die Züge dann von dort aus starten. Die Idee für den Streckenausbau gibt es seit fast 20 Jahren. Warum es aber so lange gedauert hat, das kann Deutsche Bahn Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla erklären.
Weil es am Ende auch Finanzierungsprobleme gegeben hat und es lange gedauert hat, bis der Bund, die beiden Länder Brandenburg, Berlin und die Bahn sich am Ende verständigt haben. Aber jetzt ist die Strecke mit etwa 500 Millionen Euro finanziert und ich bin froh, dass heute der Baubeginn ist.
Für die Fahrgäste bedeutet der Ausbau zunächst eine etwas längere Fahrzeit und geänderte Abfahrtszeiten. Erst ab 2024 gibt es zwischen Passow und der polnischen Grenze dann eine Totalsperrung mit Schienenersatzverkehr.
Erstmal wird es also schlechter, bevor es dann hoffentlich besser wird. Julian von Bülow war das aus Angermünde und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.